Herr Falkenberg, Sie sind Kunstsammler und Unternehmer und haben das präzise Denken als Jurist gelernt. Was sagt denn die Kunst, die heute entsteht, die wir auch hier sehen auf der Art Karlsruhe, wo wir nun miteinander reden, was sagt diese Kunst aus über unsere Zeit, Herr Falkenberg?
Also es gibt ja einige Missstände im Kunstwesen. Dazu gehört insbesondere, dass gewisse Kunst zu extrem hohen Preisen verkauft wird, die nur sehr wenige Leute bezahlen können. Und wenn man Sammler ist, macht man die Erfahrung, auf der einen Seite ist das gut, dass Arbeiten, die man hat von bestimmten Künstlern, im Wert sehr gestiegen sind. Aber andererseits kann man die Werke dieser Künstler gar nicht weiter sammeln, weil sie einfach preislich nicht mehr zugänglich sind.
Das heißt also, auch Ihnen fehlt manchmal das Geld, um bestimmte Dinge zu kaufen, die Sie gerne kaufen würden.
Ich weiß nicht, ob das eine Frage des Geldes ist. Man sollte ja Kunst kaufen, weil man sie mag. Und dann muss man sehen, welches Geld man dafür einsetzt. Ja? Ich meine, dass die reichsten Leute manchmal am knickrigsten sind. Also das ist kein Kriterium, nur weil man Geld hat, dass man auch sehr viel Geld für Kunst ausgibt. Die Tatsachen liegen etwas anders. Also ich bin also nicht bereit, wenn ich einige Arbeiten von einem Künstler vor 15 Jahren zu Preisen gekauft habe, die bei 2000 D-Mark lagen, dass ich da plötzlich jetzt 700.000 Euro bezahlen soll. Dann sage ich, das war's dann eben. Und Dankeschön, auf Wiedersehen. Also auf den großen Auktionen werden ja etwa 15 Künstler zu Preisen über 15 Millionen Euro oder Dollar verkauft. Und es sind reiche Leute da, die meistens sogar nichts von Kunst verstehen, die diese Kunstwerke für die Repräsentation gebrauchen. Besonders also in New York, einer der Tycoone, die die Preise auf der Kunsthändlerseite in die Höhe treiben, ist ja Gagosian. Nicht? Und da gibt es ja einen sehr schönen passenden Witz über die Sammler, der folgendermaßen ist: So ein Hedgefondsmanager gibt eine Party irgendwo in Manhattan in seiner Luxuswohnung, vollgespickt mit teuersten Arbeiten. Und ein Gast steht da vor einer Arbeit 10 Minuten ganz begeistert. Und dann kommt der Gastgeber und sagt: Finden Sie diese Arbeit gut? Ja, es ist fantastisch. Dürfte ich mal fragen, von wem die ist? Ja, sagt er, die ist von Gagosian. Wenn Sie den Witz verstanden haben.
Ja, das ist der Name des Galeristen, ne? Gagosian, also nicht der Name des Künstlers, sondern der Galerist erzählt.
Das ist so, wie Kunst verhandelt wird in gewissen Kreisen. Mhm. Und wie sie dann auch in der Presse fast als Allgemeinzustand geschildert wird.
Herr Falkenberg, Sie selbst haben relativ spät, sage ich jetzt mal, erst im Alter von 51 Jahren mit dem Kunstsammeln angefangen. 20 Jahre liegt das nun zurück. Wie kam es damals dazu?
Und Sie sagen, dass ältere Menschen nichts mehr Neues anfangen dürfen.
Nein, überhaupt nicht. Sie haben ja noch die Hälfte vor sich gehabt mit 51.
Also ich tue das mit Vorliebe, ja. Wenn Sie das Midlife-Crisis nennen, das ist ja 50, ist auch in Ordnung. Ich glaube, viele Midlife-Krisen sind außerordentlich fruchtbar, ja, weil sie einmal zum Nachdenken über das vorherige Leben bringen und mal darüber nachzudenken, was man im Rest seines Lebens tut. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Nicht? Sie können die Jugend nehmen, Sie können große Sport, wenn Sie Sportler sind, Anfang und Ende, Sie Universität, Beruf. Und so hat übrigens auch das Sammeln eine Anfang oder ein Ende und die Sammlung ein Anfang oder ein Ende.
Und jetzt abgesehen von der Krise, von der Midlife-Crisis, was war da der Anlass? Gab es da irgendwie einen bestimmten Anstoß?
Also für mich war die Midlife-Crisis wunderbar. Ich hatte mir überlegt, so jetzt bist du in einer bestimmten Position des Unternehmens, was ich weitgehend mit auch hochgebracht habe, bei dem ich am Ende dieses Jahr übrigens ausgeschieden bin, Pensionär inzwischen, nicht mehr Unternehmer, am 31.12. Ja, und da dachte ich, so, jetzt hast du eine gewisse Freiheit, weil du etwas hinter dich gebracht hast. Und da habe ich auch nach neuen Zielen einfach gesucht. Ich hatte keine Lust, nur Ski zu fahren, Golf zu spielen oder was. Ich habe mich also entschieden, mich mit gesellschaftlichen Problemen, auch mit Geschichte, ich habe auch mal einige Semester Geschichte studiert, und damit wieder zu beschäftigen, auch über etwas zu schreiben. Und das war mir eben ein Anliegen. Ich wollte mich einfach nicht mehr nur mit Bilanzen und anderen Dingen rumschlagen, wie ich das im Geschäftsleben tun muss, anders geht es nicht.
Ihre Sammlung umfasst mittlerweile rund 2100 Werke. Gekauft in 20 Jahren, das macht, wenn man das umrechnet, pro Jahr 100 Stück. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jeden dritten, vierten Tag gut überlegt und auch so, dass es wirklich trägt, ein Kunstwerk kaufen, ich wüsste nicht, wie ich das schaffen sollte.
Ich glaube, Sie haben sich um eine Stelle verrechnet.
Nein, nein. Herr Falkenberg, sagen Sie ganz ehrlich, wie schaffen Sie das? 100 Werke pro Jahr?
Glauben Sie etwa, ich kaufe jeden Tag ein Kunstwerk?
Nö, ja, vielleicht mal 50 auf einmal, erzählen Sie.
Ja, sehen Sie, da sind Sie schon richtiger dran. Nicht, es gibt Nachlässe, die ich erworben habe, und da sind gleich mal 300 Arbeiten dabei. Und das ist also sehr verschieden. Ich bin über die Zahlen auch immer überrascht. Aber es sind auch viele Kunstwerke dabei, die ich von Freunden kaufe und zur Unterstützung junger Künstler im Norddeutschland, also im Hamburger Raum. Die jungen Künstler brauchen das Geld und das ist auch eine Arbeit. Und es sind also viele Arbeiten dabei, die für 500 Euro gekauft werden oder für 300 Euro. Wenn ich damit helfen kann, tue ich das seit jeher. Und ich glaube, daraus resultiert auch diese Zahl. Denn Sie können finanziell oder so eine Sammlung nicht auf diese Weise hochrechnen. Also,
haben Sie sich bei Käufen auch mal von Kunstberatern wie Helge Achenbach, der momentan ja sehr in den Medien ist, beraten lassen?
Achenbach wäre natürlich toll gewesen.
Hätten Sie da nicht viel mehr bezahlt?
Nein, ich kannte Achenbach gut. Es war ein äußerst angenehmer Zeitgenosse. Großzügig, lustig, man konnte sich über alles unterhalten. Nur eins wusste ich von vornherein, Kunst darfst du von dem nicht kaufen. Das wusste jeder, der mit Achenbach zu tun hat. Das wusste nur nicht dieser Rabattmarkenhändler oder so von Aldi nicht. Das war sein Pech. Wenn ich überlege, dass Leute systematisch Kunst fälschen, wie Beltracchi, und ich glaube mit 4,5 Jahren davon kommen, oder wenn ich mir überlege, dass Herr Spieß, Herr Werner Spieß, einer der großen Fachleute der Kunst, einen gefälschten Max Ernst mit einem Gutachten von 400.000 als echt begutachten und dann bei der Vermittlung an Sotheby's nochmal 300.000 bekommen. Ich würde sagen, ich hätte als Richter, und ich bin ja Jurist, eher Herrn Spieß als Herrn Achenbach eingebürgert. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich glaube, dass hier mit Herrn Achenbach sicher einige Leute das Mütchen, wie soll ich mal sagen, klären. Also ich bin der Meinung, dass diese Art von Betrug natürlich bestraft werden muss. Er hat ja auch gestanden. Aber man muss das in Relation setzen zu dem, was allgemein auf dem Kunstmarkt passiert. Wenn Sie zum Beispiel sehen, eine Galerie Knödler, es war die älteste Galerie und berühmteste Galerie der Vereinigten Staaten in New York, über 250 Jahre fast, dass die systematisch 60, 70, 80 Roscoes gefälscht hat von einem Chinesen, der für sie im New Yorker Hafendistrikt arbeitete. Dann mögen Sie bitte einen Begriff haben, was auf dem Kunstmarkt passiert. Übrigens immer schon. Sie wissen vielleicht, dass in den Vereinigten Staaten die größten Bestände klassischer europäischer Kunst sitzt, weil da das Geld war und nicht in Paris um die Jahrhundertwende, 19. und 20. Jahrhundert. Und da gibt es so einen berühmten Spruch, der heißt, von den 2000 Arbeiten, die Corot angefertigt hat, befinden sich 4000 in Amerika. Ja? Das ist ein ganz alter Spruch, der allgemein diese Branche charakterisiert. Und wer meint, das wäre anders, das seien ganz heilige, reine Leute, der weiß nicht, wovon Sie reden. Ja? Kann ich dazu nur sagen.
Herr Falkenberg, ich würde gerne jetzt mal konkret über ein Beispiel aus Ihrer Sammlung reden. Ihre Sammlung befindet sich ja seit dem Jahr 2001 in Hamburg in den Phoenix-Hallen. Das ist ein Fabrikgelände, teilweise wird da immer noch produziert. Und der Berliner Architekt Roger Bundschuh hat dort ein Gebäude umgebaut für Sie als Ausstellungshaus. Seit 2011 kooperieren Sie da mit den Deichtorhallen, denen Sie Ihre Sammlung auf Zeit als Leihgabe überlassen haben. Und da zeigen Sie nun aktuell eine Ausstellung unter dem Titel Selbstjustiz durch Fehleinkäufe. Selbstjustiz durch Fehleinkäufe, das ist eine Formulierung, die Sie schon früher gebracht haben in Texten, aber das Gemälde, von dem der Titel stammt, das haben Sie erst vor einem halben Jahr entdeckt bei David Zwirner in seiner Galerie in New York. In Hamburg stellen Sie es nun aus. Was ist das für ein Bild?
Also, muss man vielleicht ein bisschen klarer sagen, was ist. Ich arbeite seit 4 Jahren, also kooperiere mit den Deichtorhallen. Die Sammlung und auch die Gebäude, die mir gehören, sind bis 2023 fest verliehen an die Stadt, an die Deichtorhallen. Und danach wird man weitersehen, was man macht. So, und da wurde immer die Frage gestellt, ja, anders als bei Ingvild Götz in München oder so, werden in diesem Gebäude wird nicht meine Sammlung gezeigt, sondern es ist ein neues Modell. Ich wollte nicht in ein Museum rein, sondern die Deichtorhallen sind ja ein Ausstellungshaus. Und da werden Ausstellungen gemacht und die Sammlung bleibt immer im Hintergrund. Es ist sozusagen ein Basislager. Wenn Arbeiten gebraucht werden, kann sich die Deichtorhalle die herausholen für die Ausstellung. Und das Gute gegenüber einem Museum ist, dass man aktiv irgendwie mitarbeitet an den Ausstellungen, die aber sich eigentlich nicht mit der Sammlung direkt beschäftigen. Ja? Und da haben viele die Frage gestellt, ja, was macht er denn eigentlich seit 2011? Der sammelt doch gar nicht mehr. Das hat mich natürlich ein bisschen geärgert. Ich hatte mich durchaus weitergesammelt, so nach Gusto. Ja? Und da hat dann die Deichtorhalle mir gesagt, ja, warum zeigst du nicht mal Neuerwerbung seit 2011? Das sind 4 Jahre. Das ist natürlich ein richtiges Risiko, weil sich dabei herausstellen kann, dass es ein richtiges Sammelsurium ist und die rote Linie fehlt. Also wenn Sie das sich mal anschauen wollen, ich glaube doch, dass die Ausstellung sehr gut gelungen ist. Kommen Sie nach Hamburg. Die Ausstellung läuft noch mit 160 Arbeiten, die ich neu erworben habe, bis zum 25. Mai. So, aber jetzt kommen wir zu dem Kippenberger.
Genau, zu dem titelgebenden Bild.
Und der Ja, der Titel ist eben etwas provokativ. Ich habe meine Sammlung basiert auf 2 Grundlagen. Einmal aus ziemlich nüchterner konzeptueller Kunst. Das wissen die wenigsten. Fast die Hälfte der Arbeiten in meiner Sammlung ist Konzeptkunst. Aber die andere Hälfte, die hat die Öffentlichkeit wahrgenommen. Das ist nämlich Punk. Nichts anderes als Punk. Also nicht legal, illegal, scheißegal. Ja, also ich finde mal provokativ, frech. Und dazu, zu dieser Gruppe, die besonders sich um Kippenberger, Oehlen, Büttner, aber auch Paul McCarthy und andere gruppieren.
Jonathan Mese, Christoph Schlingensief, Fion Bock wären noch andere Namen.
Schon mit Einschränkung, das ist kein Punkkünstler. Dazu ist er 15 Jahre später in den Kunstbetrieb eingestiegen. Ja. Aber es geht um die Kunst, die Ende der 70er Jahre entstanden ist und in die 80er Jahre hinein. Und da gab es also eine Arbeit, die ich eigentlich vom Titel her kannte, von Kippenberger, Selbstjustiz durch Fehleinkäufe. Das fand ich ganz interessant, denn man sammelt ja nicht immer das Richtige, man macht Fehler und man muss im Geschäftsleben, aber auch als Sammler selbstkritisch sein und nicht hochmütig und muss dann sagen, ja, das war eigentlich nicht das Richtige. Und irgendwo leuchtete mir das ein. Natürlich schlimm, wenn die ganze Sammlung nur aus Fehleinkäufen besteht. Ja. Also man muss sich diesem Thema Fehleinkäufe einfach stellen. Und dann wurde diese Arbeit irgendwann bei David Zwirner in New York ausgestellt, im Herbst letzten Jahres. Und da habe ich sie einfach gekauft, weil ich hinter den Titel schon die ganze Zeit her bin, weil der einfach gut ist. Ja,
provokativ. Herr Falkenberg, jetzt möchten wir jetzt wissen, was ist das für ein Bild?
Das wollte ich ja gerade sagen. Und dann war ich etwas enttäuscht, weil ich das auf die Kunst bezogen hatte. Das bezog sich aber gar nicht auf die Kunst, dieser Titel. Denn auf dem Bild ist abgebildet eine nackte Frau mit etwas wirren Blick und wirren Haaren, die eine Edeka-Tüte in der einen Hand und eine Aldi-Tüte in der anderen Hand trägt. Mit dem Schlips noch, der so verrückt ist, sonst nackt. Und da steht dann Selbstjustiz durch Fehleinkäufe. Ich habe natürlich etwas recherchiert, wie das Bild zu verstehen ist. Das war eine ziemlich fiese Abrechnung von Kippenberger mit einer Künstlerfreundin, mit der er 4 Monate liiert war, die also immer in Supermärkten für den Nachschub sorgte, während der Dandy Kippenberger lieber in Delikatessenläden ging, um Kaviar zu kaufen. Und so hat sich dieses Verhältnis einfach durch die seiner Meinung nach Spießigkeit dieser Künstlerfreundin erledigt. Und ich hatte immer gedacht, es geht um Kunstwerke. Aber es ist eigentlich was ganz anderes. Nur man versteht Kippenberger falsch, wenn man nicht weiterdenkt. Kippenberger hat bestimmt daran auch gedacht, dass man von dem Titel her auch an die Kunst denkt. Das ist etwas tiefschichtiger. Das ist die kurze Erzählung.
Die wir jetzt noch ein bisschen länger machen sollten, Herr Falkenberg. Wer ist denn dargestellt auf diesem Bild?
Eine Künstlerfreundin.
Es heißt, dass es eine gewisse Ähnlichkeit mit Rosemarie Trockel gäbe. Es ist auch so ein bisschen was genäht auf diesem Bild. Frau Trockel näht und stickt.
Nein,
ja durchaus
auch. Das ist nicht
auch
richtig. Also Kippenberger war sich nach meinen Recherchen nicht ganz klar, ob er das einfach so malen dürfte. Diese Figuration über die Dame hat er einfach ausgeschnitten als Silhouette, ja, und hat nicht gewagt, die auszustellen. Und da ist Gisela Kapitän gekommen, die Galeristin aus Köln und heutige Nachlassverwalterin, und hat das fein säuberlich auf eine Leinwand draufgenäht, dieses Ding. Das stammt also nicht von Kippenberger allein.
Das ist sozusagen
fast ohne seinen Willen, ich weiß nicht, ob gegen seinen Willen, es ist dort aufgenäht worden. So können wir also sehr tiefsinnig so eine Punk-Arbeit sehen. Und ja, wir unterhalten uns über ziemlich verrückte Dinge. Aber diesen Verdacht mit Rosemarie Trockel, da möchte ich einfach sagen, der besteht, aber den kann ich ja nicht bestätigen. Sie müssen sich das mal selber angucken, über den Abstand der Augen und die Frisur ist vielleicht dieselbe. Da müssten Sie Rosemarie richtig kennen. Also, dass sie es nun ist, das wäre wirklich billig, hier zu sagen. Ich möchte das fast abstreiten. Ja.
Sie sagten vorhin, Herr
Falkenberg. Also ich finde, das macht Kunst ganz lustig, wenn man über so eine Arbeit so... Aber es kann natürlich nicht alles nur so lustig sein. Denn diese rigorose Art, auf jeden Fall mit einer Freundin abzurechnen, ich möchte das durchaus als fies bezeichnen, die bloßzustellen, denn die weiß natürlich ganz genau, dass sie da abgebildet ist, nicht? Und dass das auch noch teuer verkauft wird, sehr teuer.
Und dann in ihrer Sammlung ist nun öffentlich ausgestellt, für den Reichshallen, ja. Königshallen in Hamburg.
Ja gut, das... So heißt jetzt der Titel dieser Ausstellung, aber ich kann Sie beruhigen, um 50% geht es um fast politische Kunst, um konzeptuelle Kunst. Also es wird nicht nur geblödelt, aber es darf auch mal geblödelt werden. Und das hat einen Hintergrund, das hat den Hintergrund eben des Punk. Die Punkbewegung hat ja auch geblödelt und nicht ohne Grund, sondern der Grund dafür ist, dass sie sich mit den ganzen Normen der Gesellschaft einfach nicht abfinden wollten. Und die Gesellschaft verachtet haben und beleidigt haben. Und dieser Titel und diese Arbeit ist selbstverständlich stellvertretend für eine Beleidigung der Gesellschaft, für das Scheitern einer freien Gesellschaft und für den Aufstand gegen bürgerliche Normen.
Was reizt Sie denn an dieser verrückten Kunst, an dieser Neo-Dada-Kunst, so ja, Herr Falkenberg?
Das ist Neo-Dada, das ist aber im Kern Punk. Was reizt mich daran? Ich hatte ja mal mich einige Jahre mit Geschichte beschäftigt. Ich verstehe meine Sammlung als Ausdruck von gesellschaftlichen Verhältnissen, Ausdruck von Zeitgeist. Und der Zeitgeist des Punk hat nun mal die Jahre von 75 bis 82 und länger beherrscht, auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Das kann man nicht ausklammern, will ich nicht ausklammern. Das sind wichtige Dokumente für mich und nicht nur Lachnummern.
Muss da für Sie eine bestimmte politische Haltung hinterstehen? Oder ist das wirklich in dem Sinne, wie Sie sagen, Dokument, so wie Historiker mit Dokumenten arbeiten, mit Quellen arbeiten, die einfach etwas aussagen über eine Zeit?
Also für mich als Dritter ist es das, aber nicht für den Künstler. Der Künstler wollte ja eine gewisse Verachtung zum Ausdruck bringen gegenüber der Normalgesellschaft. Das ist es. Und das war der Zeitgeist. Und ich kann auch noch ein paar andere Sprüche von den Mietheil zu Fischstäbchen, das war auch so ein schöner Spruch aus der Punkzeit, nicht? War ja ganz gerechtfertigt gegen die hohen Mieten.
Mietheil zu Fischstäbchen.
Ja, Mietheil zu Fischstäbchen, ja. Das war so ein berühmter Spruch. Und ich finde das immer noch ganz gut. Und man kann auch Teile der Raff-Bewegung noch unter Punk einordnen, wenn zum Beispiel Teufel aufstehen soll und er sagt, ja, Herr Richter, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Ich meine, das sind doch Sprüche, die man sich einfach merken sollte. Oder man geht über die Geschichte einfach hinweg, ohne sie richtig zu verstehen.
Herr Falkenberg, wo ist für Sie die Verbindung zwischen diesen ein bisschen durchgeknallten Künstler-Rebellen, die aber sehr ernste Absicht hinter ihren Werken haben, und zwischen der Konzeptkunst?
Also mit den ernsten Absichten wollte ich mal zurückstellen. Da haben wir jetzt auch lange genug drüber geredet. Bei der Konzeptkunst, das war eine der radikalen Bewegungen Ende der 60er Jahre. Die 60er Jahre waren ja ein Aufstand, in New York besonders, gegen die sogenannte Repräsentationskunst. Repräsentationskunst heißt, dass Kunst für den Auftraggeber repräsentativen Charakter haben sollte. Für die Auftraggeber, das waren über Jahrhunderte die Kirche, das waren die Fürsten mit ihren Pferden und Hunden und Yachten und so weiter. Und das war die Großbourgeoisie mit den schönen goldenen Rahmen, mit röhrenden Hirschen oder irgend so etwas. Das war also die Kunst, die dem bürgerlichen Leben oder dem fürstlichen Leben oder der Kirche einen repräsentativen Rahmen verschaffen sollte. Und das ist übrigens heute noch die vorherrschende Meinung von fast 90% aller, die sich mit Kunst beschäftigen. Ich weiß das von Führungen. Alle gehen ins Museum, um etwas Schönes, Wahres und Gutes zu erleben. Da steht jetzt nun der Punk völlig entgegen. Aber noch radikaler in gewisser Weise die Konzeptkunst. In den 60er Jahren war ja eine der wesentlichen Richtungen, die Kunst vom hohen Sockel der Bedeutung heruntergerissen haben, war die Pop-Art. Mit Andy Warhol, wenn plötzlich die Brillo-Box das Entscheidende in der Kunst sein soll. Heute können Sie die Brillo-Box gar nicht mehr bezahlen. Es sei denn, ein paar gefälschte Exemplare, davon bestehen auch Hunderte. Ja, also da müssen wir über die Zertifikate nachdenken. Aber noch ernster nahm es Ende der 60er Jahre eine unter Mel Bochner, einem amerikanischen Künstler, geborene Konzeptkunst, die dort eine erste große Ausstellung hatte. Die sagten, es gibt gar keine Bilder mehr. Wir machen nur noch Konzepte, wir haben nur noch Ideen. Und wer das in ästhetische Dinge umsetzt, das braucht nicht der Künstler zu sein, das kann jeder machen. Die Idee kommt von mir und das ist das Entscheidende, das ist die Konzeptkunst. Und diese Konzeptkunst war eng verbunden mit dem sogenannten Linguistic Turn, dass man nämlich Kunst jetzt nur noch als Kommunikation verstand. Linguistic Turn heißt, dass man von der Ästhetik eines Kunstwerkes zur Kommunikation übergeht und die besteht durch Sprache und durch Parolen. Und so finden Sie einen führenden Begründer der Konzeptkunst, Art und Language, da kommt das Wort Language auch vor, sind das einfach Arbeiten mit Parolen, mit
palutschen Parolen. Eine Künstlergruppe, die zurzeit jetzt auch bei Ihnen in der Ausstellung Hamburg
von
vertreten
denen
ist.
Ich auch arbeiten. Und diese Konzeptkunst war in ihrem politischen Gehalt viel radikaler als die Punk. Der Punk ging es einfach um Destruktion. Die Konzeptkunst verfolgte Ideen, in aller Regel politische Ideen. Die dritte Säule wäre eigentlich Pop-Art. Nur ich bin kein großer Freund von Pop-Art. Ich habe keine Lust, mir eine Brillo-Box irgendwo hinzuhängen. Ich habe auch zu spät angefangen zu sammeln. Die ganzen Brillo-Boxen sind schon weg oder werden nur noch nachgemacht, gefälscht. Das macht auch keinen Sinn für einen Sammler. Aber die Konzeptkunst war lange Zeit untergegangen und in der Zeit der Punk-Bewegung von 75 an kam sie wieder zur Geltung. Und das war der Ansatz für meine Sammlung von Anfang an.
Sie haben das in Ihrer Sammlung unter dem Stichwort Counterculture, Gegenkultur zusammengefasst. Diese Gegenkultur, man könnte ja vielleicht auch sagen Anti-Haltung, hat das auch was mit Ihrer Familie zu tun, Herr Falkenberg?
Also erstmal weiß ich nicht, ob das eine Anti-Haltung ist. Die Counterculture ist ein Überbegriff der gesamten Bewegung der 60er Jahre. Hippies zum Beispiel sind die Klassiker der Counterculture. Und die Counterculture hat schon angesetzt in den 50er Jahren. Da ging es einfach um Protestbewegungen gegen die Gesellschaft. Was wollten Sie mit meiner Familie?
Ja, ich wollte
Wenn
fragen,
es der Wahrheitsfindung dient,
ja,
möchte ich mal fragen.
Dieses Interesse für Kunst, die in Protestbewegungen entsteht. Nee, da bleiben wir noch ein bisschen, Herr Falkenberg. Ob das was mit Ihrer Familie zu tun hat? Sie kommen ja aus so einer ganz alten Hamburger Kaufmannsfamilie.
Das war eine jahrhundertelange Protestbewegung.
1600.
Diese Hamburger Kaufmannsfamilie war eine hundertjährige Protestbewegung. Die haben das nur nicht richtig zum Ausdruck gebracht.
Sagen Sie mir das Jahr, 1600, 1700?
Ja, früher, weil bei den Nazis wurden ja diese Herkunftsbücher gemacht und da stand irgendwo drin, dass die Familie aus der Gegend Lauenburgs 1638, glaube ich, nach Hamburg kam. Das reicht ja nicht. Stell dir mal vor, Lauenburg nach Hamburg war schon ein Unterschied. So, und das ist unsere Familie auch geblieben. Ja, mehr ist da eigentlich nichts zu sagen.
Ich möchte trotzdem noch ein bisschen mehr dazu hören, Herr Falkenberg. Sie waren der erste Spross aus dieser Familie, dieser Hamburger Kaufmannsfamilie, der studierte Jura. Das hat ja jetzt auch nicht gerade was mit Rebellion zu tun, sondern ist so wirklich ganz klassisch bürgerlich.
Ja, ich habe ja nichts gegen das Bürgerliche. Ich bin ja Beobachter. Glauben Sie etwa, ich identifiziere mich mit Kippenberger oder mit der Art und Language? Da hätten Sie mal weit gefehlt. Also mir geht jede Begeisterung für Kunst ab. Ich suche nach Zeugnissen. Ja, ich kann mich doch nicht identifizieren mit denen und morgens mit Schlips ins Büro gehen und ein Unternehmen führen. Also da würde man ja in Schizophrenie enden. Nicht nachts die ganze Zeit mit Mese diskutieren und morgens frisch rasiert ins Büro gehen. Nein, bitte. Das kann ich machen, aber nur, wenn ich Mese für einen ziemlichen Dummkopf halte oder wie auch immer. Aber für einen Künstler, der viel zum Ausdruck bringt. Das sind verschiedene Sachen. Ich habe ein sehr distanziertes Verhältnis zur Kunst und versuche das durchaus im Sinne von Geschichte zu dokumentieren. Deswegen kommen Sie mir jetzt nicht mit Begeisterung oder so.
Nee, aber ich möchte doch noch mal wissen, aber was machen Sie denn? Aber ich würde mal sagen,
also ein Stellvertreter für die Familie. Meine Familie, als ich anfing zu sammeln, hatte eine große Distanz dazu. Diese Distanz war am besten zum Ausdruck gebracht durch meinen Schwager. Denn ich arbeitete in der Firma meines Schwagers mit ihm zusammen als Geschäftsführer. Er war aber der eigentliche Inhaber, das nicht Firma, mein Schwager, der Mann meiner Schwester. Der Mann meiner Schwester. Und der hasste moderne Kunst. Ja? Der sagte, das ist reiner Betrug und wird Geld zum Fenster rausgeworfen. Und ich möchte gar nicht bei deren Vernissagen bei sein. Und wir hatten eine Geschäftsbeziehung zu Conti, ContiTech Continental. Aber meine Sammlung habe ich beim Konkurrenten von Continental bei Phoenix, in den Phoenix-Werken in Hamburg untergebracht. Das interessierte meinen Schwager, wie ich da den Mut hätte, zum Hauptkonkurrenten von Continental, ContiTech, zu gehen. Und dann tauchte er plötzlich bei der Eröffnung in dem Gebäude, im neuen Gebäude, das war 2001, auf. Und da sagte ich, er hat einen schönen Namen, Karl-Heinz. Ich sage, Karl-Heinz, was suchst du denn hier? Du wolltest doch überhaupt nicht... Nee, sagt er, Harald, ich wollte nur mal sehen, wofür du unser Geld verschwendest. Das war die Einstellung meiner Familie, um es mal kurz zu fassen. Die Einzige, die ich etwas überzeugen konnte, war meine Mutter. Ich weiß nicht, das war wohl Mutterliebe oder wie auch immer, also Sonderverhältnis. Aber im Wesentlichen hatte diese pragmatische Kaufmannsfamilie, aus der ich stamme, diese Einstellung, die mein Schwager auf den Punkt brachte.
Wie viele verschiedene Berufe haben Sie in Ihrem Leben gehabt, Herr Falkenberg?
Ich glaube, wir alle haben verschiedene Persönlichkeiten in uns. Da möchte ich mal mit anfangen. Nicht? Aber ich habe nicht verschiedene Berufe. Ich habe einiges studiert.
Jura,
ich habe
in Freiburg.
Ja, ich habe die ersten Semester, 4, 5 Semester, mich mit Philosophie und Theaterwissenschaft beschäftigt. Dann habe ich Jura gemacht, was ich auch nie bereut habe, wo ich dann im Juristischen mich mit Geschichte beschäftigt habe. Mit Papiri aus Babylon für 3 Jahre und dann mein juristisches Examen abgelegt habe, dann Repetitor wurde bei Altmann und Schmidt. Vielleicht kennt jemand diesen Laden, der größte Repetitorladen. Und ja, so hat das Leben seinen Lauf genommen. Dann war ich auch 12 Jahre Verfassungsrichter für Hamburg. Ja, und dann im Alter von 36 Jahren hat mein Schwager mich gefragt, ob ich nicht Geschäftsführer werden wollte. Und das bin ich jetzt seit 35, 36 Jahren. Und das hat jetzt am 31.12. aufgehört.
Wie haben Sie
Wollte doch eine Frage zur Zukunft stellen?
Kommen wir noch zu Herrn Falkenberg. Nochmal eine Nachfrage zu dieser Geschäftsführung. Das war ja ein Unternehmen für Tankstellenzubehör.
Das ist immer noch, zum Glück. Ja.
Ist es immer noch Elaflex in Hamburg?
Wenn ich weggehe, stirbt das Unternehmen nicht. Das war nicht die Idee, ja.
Wie haben Sie es geschafft, als Jurist für dieses Unternehmen technische Patente zu entwickeln?
Ach, wissen Sie, also durch Nachdenken würde ich mal sagen, ja. Wenn man doof ist, findet man nichts. Wenn man etwas schlauer ist, findet man was raus, ja. Ich meine, wenn Sie Zapfventile, wir haben ja eine große Stellung für diese Zapfpistolen angeht, wenn Sie 30 Jahre Zapfventile verkaufen, oder für den Vertrieb verantwortlich sind, wenn Sie in der Fabrikation die besten Fabrikationsmethoden heraussuchen müssen, wenn Sie die Materialien mitbestimmen müssen und wenn Sie dann nicht wissen, wie so ein Ding funktioniert, dann tut's mir leid, dann sind Sie einfach doof. Ja, es geht ja um ganz spezielle Produkte und ganz spezielle Verfahren. Und ich muss mich mit den Zukunftsaussichten des Elektroautos beschäftigen, ich muss mich mit Zukunftsaussichten für LPG beschäftigen. Also das gehört zu dem Job dazu und wenn man das jahrzehntelang macht und nicht auf den Kopf gefallen ist, dann kann man sogar technische Patente entwickeln und ich habe, glaube ich, 3 davon. Ja? Mal sehen, wie wirksam sie sind oder wieder umgangen werden können.
Dieses Leben und Arbeiten als Unternehmer, wie sehr hat das Ihren Umgang mit der Kunst geprägt?
Wie bitte? Ich hatte ja schon den Satz meines Schwagers genannt. Also Kunst hat nichts mit einer Unternehmensführung zu tun oder wenig. Wenn Sie sich lange mit Kunst beschäftigt haben, dann fühlen Sie sich etwas freier, weil Sie Dinge toleranter sehen. Und das wirkt sich dann durchaus aus auf Ihren Führungsstil. Auch meine Kunst hatte ja eine gewisse Bedeutung gewonnen und viele Angestellte haben sich damit auch solidarisiert. Sie fanden das ganz gut, dass sie nicht nur so einen trüben Chef haben, der nur über die Daten nachdenkt, sondern der sich auch mit was anderem beschäftigt. Und dadurch habe ich ein anderes Verhältnis zu den Mitarbeitern gefunden. Das ist unausweichlich. Aber primär hat natürlich das Unternehmen nichts mit Kunst zu tun. Da würde ich eher sagen, die juristische Ausbildung hat damit zu tun. Das ist ein Phänomen, dass von den Privatsammlern etwa 80% Ärzte und Juristen sind. Ja, das ist ganz interessant. Das hängt damit zusammen, glaube ich, dass Ärzte und Juristen in Fallgruppen denken und auf Unterschiede. Ein Jurist versucht, wenn er einen Fall zu beurteilen hat, die Ähnlichkeit oder die Verschiedenheit zu einem anderen Fall zu beurteilen. Wir denken, Juristen und auch Ärzte in ihrer Diagnose denken in Unterschieden. Und das ist auch, wie übrigens mal ein Künstler feststellte, der machte den Vergleich dazu, das Denken in Differenzen ist die wesentliche Arbeit eines Künstlers. Der Künstler, es gibt keine neue Kunst. Jede erfolgreiche Kunst baut auf alter Kunst auf. Wenn Sie schon neu sagen, steht das in einem Verhältnis zu alt. Und darum kommt es, die erfolgreichste Kunst ist, die in kleinen Unterschieden das Alte abändert, und aber wesentlich abändert, sodass Menschen, die sich an die alte Kunst gewöhnt haben, erstmal rangehen und dann überrascht sind, dass es doch eine etwas andere Aussage hat. So geht es übrigens auch mit Erfindungen. Glauben Sie nicht, dass Sie immer was Neues erfinden. Die besten Erfindungen sind, die in ganz kleinen Bereichen den wesentlichen Unterschied ausmachen. Eine Anwendung zum Beispiel. Ja, so laufen in der aller Regel die guten Erfindungen. Wenn einer kommt, ein Erfinder, und sagt, Sie müssen das alles neu machen, dann zeige ich oben, das habe ich in meinem Büro, so einen Spruch, Achtung Erfinder. Ja, wie viele Erfinder schon Unternehmen ruiniert haben, das glauben Sie gar nicht. Darum sollte man behutsam mit der Frage umgehen, genauso wie man mit der Kunst behutsam umgehen sollte. Das ist meine Meinung.
Jetzt möchte ich aber doch nochmal zurückkommen zu diesem Sammeln als Unternehmer. Ich denke, es ist aber doch so, und das wird wahrscheinlich jeder ähnlich sehen, dass ein Unternehmer anders mit Geld umgeht, als es ein Lehrer zum Beispiel tut, als es ein Musiker tut. Kauft ein Unternehmer, kaufen Sie als Unternehmer nicht anders Kunst
ist
er, ein?
Ist bei Ihrer Frage Herr Albrecht Ihr Vorbild?
Ich stelle die ganz wertvolle
Frage. Ja, ich sag mal, und da war doch noch so ein anderer aus so einem großen Chemieunternehmen bei dem Herr Böhringer. Ich meine, da hat zwar nicht aktiv gearbeitet in der Firma, aber ist immerhin einer der Großaktionäre. Ist das jetzt der Vorbild für Ihre Frage? Den Unternehmer gibt es nicht. Sie haben Herrn Albrecht als Unternehmer, Sie haben als Böhringer und das haben Sie, wir erleben ja bei Achenbach, was Sie alles gemacht haben. In einem nicht immer ganz nüchternen Zustand in der Nacht. Ja, oder fast, das hat sich ja jetzt herausgestellt. Also den Unternehmer gibt es ebenso wenig wie den Sammler. Da muss jeder Unternehmer sein, wie ich finde, hoffentlich einen erfolgreichen.
Wenn wir jetzt den Unternehmer Harald Falkenberg nehmen, wie wichtig ist es dem, dass Werke, die er kauft, im Wert steigen?
Ja, ich meine, soll ich jetzt sagen, ich bin froh, wenn die Werte fallen? Oder was wollen Sie hören von mir? Also wenn Sie mich so auffordern zu einer Antwort, dann würde ich sagen, ich bin schon froh, wenn Werte steigen. Aber das hat mit etwas anderem zu tun. Denn wenn ich Kunst öffentlich ausstelle und da sogar ein Museum, und zwar übrigens ein recht großes, mit 6500 Quadratmeter gebaut habe oder eingerichtet habe, dann tue ich das in erster Linie, weil ich Künstler unterstütze. Weil ich diese Künstler ausstelle. Und nicht nur in ein Depot tue, ziehen Künstler vor, erstmal mich zu fragen, wenn sie eine gute Arbeit haben, ob ich die haben will. Da steht ein ganzes System hinter. Und das ist für mich primär. In dem Maße, wie ich Künstler unterstütze, unterstützen mich auch die Künstler. Es gibt also nicht nur Rabattmarkenkünstler in dem Aldi-Bereich, sondern es gibt sie auch unter Sammlern. Einer der bekanntesten war Herr Essel in Kloster Neuburg.
Baumarktkette, der seine ganze Sammlung verkaufen muss jetzt. Ja.
Übrigens, kommen wir gleich vielleicht nochmal zurück, die kaufen mit der Firma und nicht privat. Ich kaufe privat. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Also, Essel hat über seine Firma eingekauft. Der war bekannt und berüchtigt dafür, dass er 30, 40, 50% Rabatt haben wollte und die Galeristen haben ihn gehasst. was ist die Folge davon? Die haben ihm immer nur die Arbeiten angeboten, die sie woanders nicht absetzen konnten. Ich habe nie mit den Galeristen so in dem Maße gehandelt. Ich habe die Preise weitgehend akzeptiert, mit dem Erfolg, dass gute Arbeiten zuerst mir angeboten wurden. Und an siebter Stelle Herrn Essel. Darum hat seine Sammlung auch ein entsprechendes Niveau. Also da sind Zusammenhänge, die man sehen muss. Die haben jetzt nichts mit Unternehmertum zu tun, sondern die haben etwas zu tun, wie man mit Kunst, mit Künstlern umgeht und ob man die Kunst privat sammelt, ganz heimlich, was durchaus gute Gründe hat, oder ob man damit öffentlich umgeht, das heißt, den Künstler mit ins Boot nimmt.
Wenn Unternehmer Kunst kaufen, hat ja gerade im Ausland eine bestimmte Nummer öfter eine besondere Bedeutung. Das ist die sogenannte VAT-Nummer, Value Added Tax. Das ist die Mehrwertsteuer.
Ich hatte immer gedacht, dass die Sammler auch Privatsammler sind. Das habe ich aber inzwischen gelernt, dass ich mich da sehr täusche. Ich würde mal sagen, bei den großen Auktionen, nenne einfach mal die Zahl, die ich woanders gehört habe, bei Sotheby's und Christie's, werden 80% der Arbeiten von Händlern gekauft oder von Unternehmen gekauft. Wenn Sie die größten Sammler der Neuzeit nehmen, Pinault und Arnault. Arnault heißt, glaube ich, Louis Vuitton, nicht? Der hat ja gerade in Paris das Louis Vuitton Museum aufgemacht. Glauben Sie etwa von seinem Privatgeld? Das ist ein Projekt eines Unternehmens. Und dasselbe ist mit Pinault, der ja Inhaber von Christie's ist. Der kauft auch die Kunstwerke, genau wie Essel, von seinem Unternehmen aus auf. Das hat natürlich eine große Auswirkung auf alle möglichen Steuern. Und eine davon ist die VAT, also die Mehrwertsteuer. Wenn Sie als Unternehmen kaufen, sind Sie vorsteuerabzugsberechtigt und Sie zahlen also keine Mehrwertsteuer praktisch. Wenn ich eine Arbeit kaufe, muss ich bis zu 19% oder 20%, in manchen Ländern 21% Mehrwertsteuer zahlen. Das ist für mich also dementsprechend teurer. Ich kann auch nicht Kosten absetzen, wie Transportkosten und alles, wie ein Unternehmen das tun kann.
Warum machen Sie es nicht, Herr Falkenberg?
Das hat einen einfachen Grund, weil ich das privat behalten möchte, weil ich damit eine bessere Verfügbarkeit habe. Denn diese Kunstwerke, wenn sie dann aus dem Unternehmen rausgenommen werden, das ist sehr teuer. Dann müssen Sie dafür Einkommensteuer bezahlen, während ich habe zwar erstmal sehr viel zahlen müssen, aber ich kann nach diesen Spekulationsfristen, wie als Hausbesitzer, ich glaube, weiß ich, wie lange ist die Spekulation beim Hausbesitzer? Ich glaube 10 Jahre oder was weiß ich, oder 7 Jahre. Bei der Kunst beträgt sie 1 Jahr. Nach 1 Jahr kann ich Kunstwerke steuerfrei verkaufen.
Wie viele haben Sie schon verkauft?
7 Arbeiten. Aber die habe ich auch nur verkauft, um das Geld zu haben, um das Museum da zu kaufen und einzurichten. Da reichten 7 Arbeiten aus seinerzeit. Das war schön.
Und welche Käufe waren im Nachhinein Ihre besten Käufe, Herr Falkenberg?
Das weiß ich nicht.
Die Werke, wie? Wo Sie im Nachhinein gedacht
haben. Die
Wohnwagen,
welche die höchsten Preise haben?
Nein, grundsätzlich vom Gefühl her, wo sagen Sie, ja, das also war ein richtig gutes
meine
Bild
beste und warum Arbeit, haben Sie es gekauft? Nein, ich joke jetzt hier nur um. Wissen Sie, Sie haben ein persönliches Verhältnis, also ich wenigstens, ein persönliches Verhältnis zu diesen Dokumenten. Und ich möchte mal sagen, da bin ich so, die Frage möchte ich so, können Sie eine Mutter fragen, welches Kind Sie am liebsten mag, die Mutter? Ich glaube, das wird die Mutter Ihnen nicht beantworten. Und in diesem Sinne möchte ich auch diese Frage nicht beantworten. Ich kann sie auch nicht beantworten, weil sie mich auch gar nicht interessiert. Die Sammlung besteht aus einer Gesamtheit und nicht aus Einzelarbeiten.
2 Stichworte noch, bevor wir zum Ende kommen, Herr Falkenberg. Stichwort 1, Fehlkäufe. Wie viele Fehlkäufe haben Sie getätigt in der Kunst?
Das kommt ja drauf an. Wenn Sie dokumentarisch tätig sind, sind Fehlkäufe was sehr Reinigendes. Also es gibt ja immer so die 3 Stadien. Einer Kunstbewertung. Erstens muss die Arbeit sie irgendwie ansprechen, irritieren. Susan Sontag spricht erotisieren, das finde ich ein bisschen viel. Aber sie muss mich irgendwie irritieren. Und dann muss ich den Wert begutachten. Ich muss eine Evaluation machen. Und diese Evaluation geht nur durch Vergleich. Darum ist es auch wichtig, dass eine Sammlung relativ homogen ist, weil dann die Vergleiche besser zu machen sind. Ich muss also sehen, inwiefern diese Arbeit abweicht von sehr anerkannten Arbeiten. Und das ist oft ein langer Prozess. Das hat jetzt wenig mit Gefühlen im Augenblick zu tun. Das ist ein logischer Vorgang, der ganz wichtig ist. Im 3. Stadium müssen Sie wissen, ob Sie das Geld haben, um das zu bezahlen, oder ob Sie das wollen. Nicht? Dass manche Käufer eine arbeiten. Und da ich an Dokumentation interessiert bin, brauche ich dieses Geld lieber für 10 Arbeiten als für eine? Das ist eine Strategiefrage. Aber das sind so die 3 wesentlichen Stadien. Das Wichtigste ist diese Evaluierung, dieser Vergleich, der sehr minutiös gemacht wird. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Arbeiten, die mich am Anfang bei der Irritation richtig geärgert haben, am standhaftesten waren in meiner Sammlung. Weil ich mich gefragt habe, warum habe ich dieses Ding gekauft, obwohl ich mich so geärgert habe. Darüber denke ich manchmal monatelang nach. Wenn ich eine Arbeit kaufe oder erwerbe, die sehr schön ist, die mich sofort anspricht, ist es wie bei einer schnellen Liebe, die nach 3 Monaten völlig verglühen kann. Und da gibt es nichts mehr nachzudenken. Da lässt man sie mal liegen und vielleicht nach dem Motto, vielleicht interessiere ich mich in 2 oder 3 Jahren wieder für die Arbeit, weil sie ja in einem Kontext steht mit anderen Arbeiten. Ich habe nichts gegen Arbeiten, die schlecht sind und die ich blöd finde. Und wenn mich das besonders aufregt, ist es eigentlich ein Klingelzeichen dafür, so eine Arbeit zu erwerben.
Und das andere Stichwort, die Selbstjustiz oder vielleicht sagen wir eher Selbstkritik. Wie wichtig ist die für Sie?
Also wer nicht selbstkritisch ist, kann weder ein Unternehmen gut führen, noch eine Sammlung gut aufbauen. Selbstkritik ist das Allerwesentlichste. Man muss aus Fehlern lernen. Und wenn man das nicht tut, wenn man selbstherrlich damit umgeht, dann ist man genau in diesen Kategorien der Repräsentationskunst, der Schönen, Wahren und Guten. Dann kann man auch seine Hunde und seine Pferde und seine Yachten und alles Mögliche oder Fotos von irgendwelchen Farmen oder wie heißt das da, oder in Südwest oder in Argentinien, nicht von Haciendas machen. Was soll ich dazu sagen? Also selbstkritisch muss sein, was man macht. Und der eine macht das ohne Selbstkritik und landet im Repräsentationsbereich. Ich musste mit dem Unternehmen genug repräsentieren, weil das ja eine der Pflichten gerade von Geschäftsführern ist. Machen wir uns nichts vor. Ich kann nicht jeden Kunden so oder so angehen. Ich muss mich auf die Kunden einstellen und muss dem Kunden natürlich sagen, nicht, dass wir ein Unsinnsunternehmen sind, sondern dass wir ein sehr leistungsstarkes Unternehmen sind. Also wenn Sie diese Lüge oder diese Wahrheit nicht über Ihre Lippen bringen, dann können Sie kein erfolgreicher Unternehmer sein. Und möglichst muss es auch so sein, damit es überzeugend ist am Ende. Das ist immer schön. Aber selbstkritisch muss man sein und muss sagen, dass das Dinge sind, die nicht in allen Fällen vielleicht Ihrer Überzeugung entsprechen, die Sie aber trotzdem machen müssen. Und bei der Kunst ist man jetzt ein bisschen freier. Im Unternehmensbereich ist man an viele Dinge gebunden, die man machen muss. Nicht nur als normaler Angestellter, sondern auch in der Geschäftsführung.
Da kommen Herr Sie nicht raus. Sie sind 71 Jahre jetzt. Was geschieht mit Ihrer Sammlung, wenn Sie eines Tages nicht mehr sind?
Ja, das weiß ich nun wirklich nicht. Darüber denke ich seit Jahren nach. Es gibt da verschiedene Vorstellungen. Auf jeden Fall steht eins fest. Die verschiedenen Modelle kann ich vielleicht mal anreißen, dass ich nicht vorhabe, dass diese Sammlung, die als sehr homogen gilt, dass die bestehen bleibt. Denn wenn irgendein anderer Laie oder Experte in den Besitz dieser Sammlung kommt, wird er alle Dinge ganz anders sehen und er muss auch die Freiheit haben, das anders zu sehen. Also ich glaube nicht, dass man also sozusagen fortsetzen kann. Das gilt genauso übrigens wieder als Unternehmer. Wenn Sie dann einmal aussteigen, altersmäßig, vernünftigerweise aussteigen, dann müssen die Nachfolger auch die Freiheit haben, das Unternehmen so zu gestalten, wie sie es wollen. Da kann man nicht immer noch reinreden hinterher, höchstens als Aufsichtsrat eine gewisse Funktion hat. Und das gilt für die Kunst. Damit ist das erste wichtige Thema abgehakt. Ich glaube also nicht, dass die Sammlung als solche erhalten bleiben kann. Das ist ein ganz wichtiger Ausgangspunkt. Da glaube ich keine Sekunde, das habe ich auch schon seit Jahren verkündet. So, was macht man? Ich versuche natürlich die Kunstwerke oder einen größeren Teil der Stadt Hamburg zugutekommen zu lassen. Aber es gibt auch viele Museen, die an bestimmten Gruppen interessiert sind. Und wenn ich dann nicht zufällig ganz plötzlich sterben würde, sondern die Zeit habe, darüber nachzudenken, würde ich schon die Sammlung in diesem Sinne aufteilen. Dass man was für die Kinder hat und für verschiedene Institutionen, mit denen ich seit Jahrzehnten zusammenarbeite. Aber dass ich die Sammlung erhalten würde, ist kein Plan. Ich werde niemals eine Forderung stellen, dass meine Sammlung oder Teile meiner Sammlung irgendwo ausgestellt werden. Das steht mir nicht zu.
Dankeschön.
Bitteschön.
Herr Falkenberg.